Wir haben vor einem Jahr, beinahe einem Jahr, eine Predigtreihe zu den 10 Geboten begonnen und wir sind jetzt, und sieht man auch, dass vieles dazwischen war, wir sind jetzt beim 10. Gebot und am Ende dieser Reihe. Und deswegen möchte ich gerne ein paar einleitende Dinge sagen, bevor ich auf dieses 10. Gebot, ihr habt das alle im Gottesdienstblatt, auch dann eingehe. Bereits vor dem Überfall auf der Ukraine haben wir begonnen, über die 10 Gebote zu reden und wir haben dann natürlich auch bestimmte Gebote sehr speziell ins Auge gefasst. Aber sehr oft fragen Menschen ja, wie soll das gehen, dass wir einander lieben, dass wir als Menschen untereinander in Liebe miteinander leben. Und ich denke mir, dass genau dafür diese 10 Freiheiten und 10 Richtlinien und Leitschienen als praktische Umsetzung, als Anleitung, wie wir einander lieben können, da sind. Es geht nicht um Gefühle und um die Frage, was uns alles sympathisch macht oder was die anderen für uns sympathisch macht, sondern es geht im menschlichen Miteinander eigentlich um diese Freiheiten, die dann auch als Leitlinien, als Leitschienen dazu helfen, miteinander leben zu können. Und deswegen glaube ich, dass wir immer wieder die 10 Gebote auch in die Mitte stellen können, dass es eben die praktischste und die einfachste Anwendung ist, um zu verstehen, wie Menschen zusammenkommen können und sich schätzen und sich achten und damit eigentlich auch ausdrücken, dass sie im anderen ein Geschöpf Gottes, den Menschen, den Gott geschaffen hat, sehen. Du wirst nicht stehlen, du wirst nicht Menschen falsch beschuldigen, du wirst nicht die Ehe eines anderen zerstören. Du wirst nicht morden, du wirst nicht den Neid über dich herrschen lassen. Dass du wirst, ist das Schöne, dass Gott uns dahin führen will, dass er uns in dem, wie er uns erreicht, diese Freiheit geben will. Und deswegen glaube ich, dass die Zusammenfassung, die Jesus macht, dass er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, für diese horizontale Frage, wie können wir untereinander auskommen, eigentlich tatsächlich die Zusammenfassung für die Gebote Gottes sind. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darum geht's. Und das hat ganz bestimmte Attribute. Das hat ganz bestimmte Verhaltensweisen. Nicht andere da berauben, wo sie etwas haben, was wir gerne hätten. Menschen nicht falsch beschuldigen. Die Ehe von anderen nicht zerstören. Die Welt ist verwundet und wartet auf Erlösung, weil Menschen sich nicht auf diese Leitlinien, auf diese Leitschienen der Freiheit, auf diese großen Freiheiten einlassen. Und ich denke mal, das andere ist auch diese Frage, wie können wir Gott lieben? Und auch das steckt in den 10 Geboten, in den ersten Geboten, dass wir merken, auch da haben wir ganz einfache Anweisungen, liebe Gott. Und dann heißt es eben als erstes, liebe Gott. Es geht immer darum, dass wir an dieser Stelle auch Hilfe brauchen. Ich bin Gott, der Herr, du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Gott hat mit dir und mit mir Geschichte gemacht. Kann ich das einfach zur Seite schieben? Gott hat in die Freiheit geführt, nicht nur das Volk Israel, sondern mich in der Art, wie ich ihn annehmen konnte, wie ich mein Leben im Glauben auf ihn gesetzt habe. Und deswegen möchte er, dass wir ihn als den einen behalten. Oder du sollst dir kein Bild von Gott machen. Gott sagt bewusst, er ist der Ich Bin. Er war für uns, er ist für uns und er wird für uns sein. Alles, was wir mit Bildern von ihm da verkleinern wollen, wie wir ihn eingrenzen wollen, heißt eigentlich, dass ich ihn einsperre in irgendwelche Vorstellungen, die mir selber einfach lieb und wert sind. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, wenn ich den Namen Gottes zu einem Sesam öffne dich mache. Gegen alle meine Probleme, wenn ich sage, ich muss nur die richtige Formel, den richtigen Weg zum Beten finden und dann funktioniert's. Oder wenn ich im Namen Gottes kleine oder große Kriege führe, gegen die, die ich nicht ertragen kann, auch im Persönlichen, im Miteinander. Alles Missbrauch und Gott will sich nicht dafür hergeben. Wir haben dann noch 2 Gebote, die man auch einordnen kann, den Sabbat. Und das ist einfach auch Verzicht auf Betriebsamkeit. Sabbat heißt ja einfach nur aufhören, haben wir gesagt. Aufhören mit allem, was ich immer so gern vorantreibe und wo ich mich hineinsteigere. Und Sabbat hat auch damit zu tun, dass ich mich selbst annehme, dass ich mich liebe mit diesem Verzicht auf Betriebsamkeit, mit dem Ruhen. Und dann das Elterngebot. Nächstenliebe am Beispiel derer, die mir Gott ganz natürlich vor die Nase gesetzt hat, meine Eltern. Oder die Alten, die Älteren sind hier eigentlich gemeint. Das Interessante ist, dass der erste Theologe, der Latein geschrieben und gesprochen hat, Tertullian, gesagt hat, die 10 Gebote gehören zu den Pflichten zur Menschlichkeit. Eigentlich ist das die eigentliche Frage, wie können wir menschlich leben? Ohne diese 10 Gebote geht es nicht. Und Origenes, ein anderer Kirchenvater, hat gesagt, die 10 Gebote sind ein Freiheitstext. Und deswegen haben wir gesagt, es sind die 10 Freiheiten. Weil es ja darum geht, dass Gott zuerst Israel befreit hat. Es braucht Freiheitsvorschriften für unser Leben. Wir brauchen Vorschriften der Freiheit. Und jetzt zum heutigen. Das 10. Gebot heißt, du wirst nicht begehren oder du sollst nicht begehren. Und dann heißt es in Exodus 20 hier, du wirst nicht oder du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Und weiter, du wirst nicht oder du sollst nicht die Frau deines Nächsten oder seinen Sklaven und seine Sklavin, sein Rind und seinen Esel und alles, was deinem Nächsten gehört, begehren. Könnte man schnell abtun, das mit diesen Viechern hat wenig mit uns zu tun. Aber es geht ja ums Begehren. Vor 20 Jahren gab es ein Kreditkartenunternehmen, das eine Werbebotschaft verwendet hat, die hieß, willkommen beim Habenwollen, willkommen im Leben. Willkommen beim Habenwollen, willkommen beim Leben. Und wer Kreditkarten hat, und es sind ja beinahe alle, weiß, wie leicht das geht, einfach die Karte rüberzuschieben und das zu bekommen, was man gerade vor Augen hat. Unsere Wirtschaft lebt davon, Bedürfnisse zu wecken, um damit im Gang zu bleiben, um den Profit zu steigern, um Menschen einzureden, dass sie das und jenes brauchen. Aber eigentlich sollen wir an dieser Stelle überlegen, wie weit wir uns immer wieder selbst ein Haxel stellen oder einfach wie Leben nicht dort stattfindet, wo wir haben wollen. Eingeredet wird uns nur, wer begehrt, der hilft auch, damit alles im Fluss bleibt. Nur wo Begehren ist, wo Bedürfnisse geweckt und genährt werden, ist auch Wachstum. Die scheinbaren Gesetze des Marktes haben aber auf der anderen Seite die Welt so werden lassen, wie sie heute ist. Die Bedürfnisse von Menschen zu steigern, zu wecken, lang genug war das die Kunst sozusagen, das große Können in der Wirtschaft. Und erst jetzt, wo Ressourcen knapp werden, wo die Lieferketten nicht mehr sicher sind, wo die Folgen des ungebremsten Wachstums unmittelbar uns auch hier in den Ländern des Reichtums berühren, jetzt schauen wir uns erst an, was da eigentlich passiert ist. Dabei kennt die Bibel die Psyche des Menschen schon lange. Und die Bibel weiß, alle unsere Handlungen beginnen im Kopf und im Herzen und sie bereiten sich davor. Alle unsere Handlungen beginnen im Kopf, in unserem Herz und da bereiten sie sich vor. Und deshalb sagt die Bibel mit diesem Gebot, wir sollen uns unseren Wünschen und Gedanken ehrlich und selbstkritisch stellen. Wir müssen uns zunächst einmal mit dem befassen, was in uns vorgeht. Wir müssen in unserer Gedankenwelt gründlich aufräumen. Und das Gebot heißt ja nicht, erlaube dir keine Träume und erlaube dir keine Emotionen, sondern es geht darum, eben diese Wünsche, diese Emotionen sich bewusst zu machen und dann anzufangen, damit verantwortlich umzugehen. Sie nicht einfach unreflektiert auf Kosten anderer auszuleben. Bei allen Sehnsüchten und Begehrlichkeiten gilt es also immer zuerst zu schauen, was passiert eigentlich bei mir. Und habe ich dabei überhaupt noch den Mitmenschen in seiner oder in ihrer Würde im Blick oder geht es nur um mich? Im Globalen ist das nicht geschehen. In den Ländern, in denen wir Mitmenschen mit sehendem Auge ausgebeutet haben, ist das nicht geschehen. Aber es fängt eben bei uns an, bei mir persönlich. Es soll zunächst einmal unser eigenes Denken und unser eigenes Handeln leiten, im eigenen Leben Leitlinie sein, dann kann es auch Veränderung geben in dieser Welt. Es beginnt im Denken. Wer seine Mitmenschen nicht als gleichwertig anerkennt, als Gegenüber in Augenhöhe, als ganz Mensch, so wie ich, der verfällt bereits in seinem Denken in Muster, die dann Begehrlichkeiten rechtfertigen. Was brauchen das denn die anderen? Aber das 10. Gebot fordert uns auf, hier den anderen zu schützen, vor uns selber die Sphäre des Mitmenschen gedanklich zu achten und zu schützen. Es geht um jeden Menschen und um die Beziehungen, die die anderen Menschen haben, so wie ich. Und all das ist nicht nur in der Tat, sondern auch in Gedanken zu respektieren. Es beginnt jetzt nicht bei unserer Version, es gibt noch eine zweite Version, es beginnt dann tatsächlich mit der sexuellen Begehrlichkeit. Das heißt ja, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, und natürlich ist das umgekehrt gemeint. Wir haben eine patriarchale Gesellschaft, in der man hier überhaupt nicht Rücksicht nimmt auf die Seite der Frau, aber wir wissen, dass es für beide Seiten gilt. Und deswegen soll diese Zusage, du wirst nicht begehren oder du sollst nicht begehren als Aufforderung, uns auch bewahren vor den chaotischen Auswüchsen einer ungehemmten Libido und auch vor den Folgen eines ungeordneten Machttriebs. Niemand soll in eine Ehe einbrechen, indem er oder sie versucht, einen der Partner herauszulösen und für sich zu gewinnen. Begehren heißt hier Lust kriegen auf ihn oder sie. Und es beginnt damit, dass ich das innere Verlangen laufen lasse, und es kommt dahin, dass ich dann besitzen will und am Ende auch praktisch versuche, Besitz zu ergreifen. Es gibt in der Bibel etliche Beispiele dazu, und ein Beispiel ist der König David, der eine Frau, die verheiratet ist, sieht und seiner chaotischen Libido einfach freien Lauf lässt. Er greift buchstäblich nach dieser Frau, er setzt seine Macht ein bis hin zum Anstiften einer Ermordung des Ehemanns. Die Geschichte soll nicht zuletzt zeigen, wie kurz dieser Weg ist von Neid und vom Begehren bis zum Verbrechen. Und auch das Überreden, aus einer Ehe auszusteigen, ist hier gemeint. Wer sich getrieben vom eigenen Begehren mit Schlichen und Finden in eine bestehende Ehe einmischt, verstößt gegen die gute Regel, zerstört die innere Freiheit, die uns die Ehe als Rahmen, als Ordnung geben will. Und es geht weiter. In die Privatsphäre des anderen soll mein Begehren nicht eindringen. Da steht hier Knecht und Magd oder Sklave und Sklavin. Das passt natürlich heute an der Stelle weniger, weil wir nicht Menschen besitzen und weil uns klar ist, dass das nicht mehr geht. Aber im Zeitalter der Gleichheit kann das ja auch zum Beispiel eine Geschäftsverbindung sein, die ich sehe bei jemand anderen und die ich gerne eindringen würde, weil ich auch die Vorteile haben möchte, die hier bei dem anderen zu sehen sind, die zwischen den beiden Parteien zu sehen sind. Warum ist er oder sie nicht für mich genauso aktiv und engagiert sich für mich so wie für sein Unternehmen oder seine Aktivitäten? Wie kann ich mich ins Spiel bringen, die Vorzüge einer gelungenen Zusammenarbeit bei mir platzieren? Und all das ist nicht nur fragwürdig, sondern am Ende auch verwerflich, sagt das Gebot. Weil was treibt dich denn an? Da ist Neid, und was du dann tust, ist Missbrauch. Du missbrauchst deine Macht und deine Möglichkeiten, um den anderen zu verdrängen. Aber hat er nicht auch Recht auf den Raum zum Leben? Und dann die Gier, die aus dem Neid auf die Gaben, dann auf die Begabungen anderer auch entsteht. Da gibt es diese Gier, die wir sehen auch gerade in den Auswüchsen der Globalisierung. Ungezügelte Sucht auf Gewinn und Umsatz. Und da wird nicht geschaut, wo andere eigentlich auch leben wollen. Wer sich aus Gier immer die günstigsten Produktionsmöglichkeiten gesucht hat, wer zuerst die Billiglohnländer hergenommen hat, ohne zu fragen, wie die Entwicklung dort gefördert werden kann, der steht heute nicht selten vor einem Versagen der Lieferketten, vor dem Ende einer Produktionsweise, die vor allem dem Druck auf immer höhere Profite entsprungen ist. Und das ist es hier. Du sollst nicht die Produktionsmittel und Güterressourcen deines Nächsten begehren, der Esel und der Ochs. und das ganze Vieh. Das heißt, die Wünsche, die sich in uns regen, nämlich sich die Güter des anderen anzueignen, dürfen wir nicht einmal aufkommen lassen. Nicht einmal denken, heißt das hier eigentlich. Wer begehrt, hat noch nicht gestohlen, aber indem er habgierig und neidisch wird, betrügt er sich bereits im eigenen Herzen. Was ich nicht ehrlich erwerben kann, das soll ich aus meiner Wunschliste streichen, heißt das hier eigentlich auch. Und wenn ich im Konkurrenzkampf gerade dabei bin, meinem Nächsten um Hab und Gut zu bringen, ob wenig oder viel, dann mache ich mich bereits schuldig im Sinne der 10 Leitlinien. Wucher oder der Versuch, aus meinem Gegenüber wirtschaftlich alles rauszupressen, all das fällt unter dieses Gebot. Deshalb habe ich auch die Lesung aus Matthäus 20 ausgewählt. Ihr habt vorhin wahrscheinlich mit Staunen gehört, das ist nicht gerade so die übliche Einleitung in einem Gottesdienst. Aber Jesus geht es um diese Form von Begehren und Neid in dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Alle erhalten den gleichen Lohn. Aber es ist gerade so viel, dass es für einen Tag reicht. Alle erhalten das Existenzminimum, könnte man sagen. Das bedingungslose Grundeinkommen heißt das heute. Politisch schon längst in der Diskussion. Aber die, die sich beim AMS schon früh gemeldet haben und dann auch gleich in die Arbeit geschickt wurden, die fühlen sich jetzt gefoppt. Die haben das Gefühl, so geht's ja nicht. Ihre Mühe soll das gleiche Gehalt bringen wie für die, die irgendwann abends angetanzt sind. Da sind wir doch die Blöden, denken sie. Und Jesus demaskiert diesen Protest als Neid. Er sagt ganz schlicht, warum schaut ihr eigentlich so neidisch, wenn ich gerade anderen etwas Gutes tue? Warum, so die Frage, gönnst du deinen Nächsten nicht das Existenzminimum, so wie ich es dir auch zugesagt habe? Wenn du mit deinem Gehalt deine Familie wieder versorgen kannst, warum bist du nicht froh darüber? Warum zieht sich in dir alles zusammen, nur weil jemand anderer auch dieses Existenzminimum nach Hause bringen kann? Und am Ende heißt es, gönnst du dem anderen meine Großzügigkeit und Güte nicht? Ich weiß nicht, ob Jesus heute jetzt da für das bedingungslose Grundeinkommen stimmen würde. Es ist nicht zunächst einmal eine soziale, politische Frage. Es geht um unser Herz. Jesus will mir sagen, dass ich niemand um das beneiden soll, was Gott ihm oder ihr gibt. Ich habe nicht selten erlebt, wie es in Gemeindefamilien zugeht, wenn über ein Erbe gestritten wird. Das sind manchmal die gottlosesten Momente. Und selbst unter Menschen, die vom Glauben nichts wissen wollen, finden wir oft einen besseren Umgang mit Erbfragen wie in der Gemeinde. Neid und Vergleich, scheele Blicke und Misstrauen. Biografien werden gegeneinander ausgespielt und aus dem zerstörerischen Begehren erwächst dann die Sünde gegen die Schwester oder den Bruder. Und deshalb wendet sich Gott in dieser 10. Freiheit an den Kern unserer Persönlichkeit, an das Herz, in dem über Denken, Wollen und Fühlen entschieden wird. Und so wird das 10. Gebot eigentlich wieder zu einer Klammer hin zum 1. Weil alles, was Menschen mit Leidenschaft begehren, wird ihnen zum Allerhöchsten. Alles, was Menschen mit Leidenschaft begehren, wird ihnen zum Allerhöchsten. Zum ersten Lebensziel, zum Allerwertvollsten. Es ist nur ein kurzer Schritt, bis das Begehrte an die Stelle Gottes tritt. Ich kenne das von mir auch, ja. Wenn das Weihnachten war und ich wusste, ich möchte etwas, dann bin ich da, ich weiß nicht, 3-mal, 4-mal zu der Auslage gelaufen und habe mir das angeschaut und habe gewusst, das ist mein Weihnachten, wenn das endlich bei mir ist. Das Fatale ist ja, dass 3 Tage nach Weihnachten das Ding so gewöhnlich ist, dass ich mich frage, habe ich das überhaupt gewollt? Was war mit mir eigentlich los? Ein Objekt der Begierde, das mein Denken Tage und Wochen lang einnimmt. Und am Ende ist es halt nur mehr da. Und dieses Vergleichen und Schauen, was haben die anderen und was hätte ich gern, ist ja eine Kinderplage. Ständige Unruhe. Ich kann mich wirklich nicht auf etwas anderes konzentrieren. Die Begierde lässt mich abrutschen. Und im Großen, wie wir leben, in dieser Welt, die einfach so ist, wie sie ist, wird die Beziehung zu Gott dann sehr schnell marginal. Sie rutscht ab. Wie können wir uns da helfen? Ich habe eigentlich nur drei Empfehlungen für uns und möchte damit auch schließen. Die erste Empfehlung ist, genieße, was du hast. Dass wir das wieder lernen, das, was Gott uns gegeben hat und mir für mich gegeben hat, aus seinen Händen zu nehmen, es immer wieder auch dankend zu sehen und es auch zu genießen. Dass wir an dieser Stelle bei uns bleiben. Und dass wir wissen, es ist alles, was wir haben, nicht selbstverständlich und ich darf Stück für Stück und Segment um Segment in meinem Leben mich freuen über das, was Gott mir geschenkt hat. Das klingt simpel und ist aber doch so wenig einfach, oder? Und das Zweite ist, vergleich dich nicht mit anderen. Ja, ich weiß nicht, ob heute noch die Frage nach Mode im Teenie-Alter so wichtig ist, wie es zu meiner Zeit war. Aber vergleich dich nicht mit anderen kann eigentlich die einzige Chance sein, um da durchzukommen. Um sich da herauszuretten aus diesem Druck, aus dieser Frage, wie kann ich hier eigentlich dazugehören? Und was muss ich tun, damit ich dabei bin? Vergleich dich nicht mit anderen gilt auch für Menschen, die ganz woanders in ihrem Leben stehen. Da kann sich einer ein Haus bauen und ein anderer schafft nicht mal gescheit, die Miete zu bezahlen. Vergleich dich nicht mit anderen. Und das Dritte ist, eigentlich sollen wir uns auf Beziehungen konzentrieren und nicht auf Besitz. Die Frage ist, wie weit wir glücklich sind über die Beziehungen, in denen wir leben, wie weit uns diese Beziehungen helfen, wie weit wir für andere da sind und andere für uns und wie weit Beziehungen unser Leben tragen und nicht Besitz. Und so geht das und damit möchte ich uns auch entlassen und freue mich auf eine andere Predigtreihe, mal sehen, was es wird. Noch einmal diese drei Hinweise. Genieße, was du hast, vergleich dich nicht mit anderen, konzentriere dich auf Beziehungen, nicht auf Besitz. Amen.